übers Paul, Apostel Paul oder Begründung des Universalismus. Das ist das, was in erster Linie, auch weil das Buch eine große politische Relevanz hat, heutzutage diskutiert wird. Ich möchte aber mit einem anderen theoretischen Buch anfangen, der viel früher geschrieben hat, wo eigentlich alle Thesen, außer zwei vielleicht, die man in diesem Buch findet, auch schon vorhanden sind und eigentlich besser situiert und besser präsentiert worden sind in einem allgemeinen theoretischen Kontext. Und so beginne ich mit diesem früheren Buch, Lettre Elementaire, also Sein und Ereignis. Und vor allem unter der Perspektive dieser Polemik gegen die Konstruktion, gegen Derrida, weil es eben die Perspektive ist, unter der er auch heute vor allem diskutiert wird. Nun gut, wenn man schon hört, Sein und Ereignis, das ist ganz klar, dass der Text bezieht sich auf Heidegger in erster Linie. Also der erste Impuls kommt von Heidegger, wie generell in der französischen Philosophie der 60er, 70er Jahre. Und das Buch ist relativ spät geschrieben, 1988 erschienen, aber summiert gewissermaßen das, was Badiou gemacht hat in früheren Jahren, 60er, 70er Jahre. Das ist sozusagen, wurde konzipiert als Hauptwerk und ist in dem Sinne für diese Zeit charakteristisch heideggerianisch. Und zwar geht er davon aus, zunächst einmal aus dem heideggerischen Modell, dass das Sein, also alles, was wir inmitten dessen wir uns befinden, und die Kraft der wir in dem uns befinden, in dem wir uns befinden, also in der Welt und im Sein, dass das eine Struktur hat des Ereignisses, das heißt, das ist etwas, was in der Zeit passiert. Also man soll nicht als Philosoph nach dem Ewigen suchen, nach dem Universalen suchen, allgemeingültigen, transzendenten und so weiter und so fort. Das ist so typische Voraussetzung, nicht wahr, der 60er, 70er Jahre Philosophie, sondern das Einzige, was uns zur Verfügung steht, ist das, was die Zeit uns zur Verfügung stellt. Wir sind darauf angewiesen, was wir als Präsenz, als unmittelbar vorhanden sein, dessen erleben und womit wir überhaupt handeln können, ist das alles, was uns unsere Zeit zur Verfügung stellt. Also die Zeit ist die Kraft, Temporalität ist die Kraft, die primäre Kraft, die ja uns als endlichen Wesen, die in der Zeit leben, das gibt, das Brot gibt, ja, tägliches Brot gibt und in allen möglichen Formen, das wir zu essen haben, ja, weil alles andere haben wir nicht. Nun, zunächst einmal ist das die Voraussetzung und die Voraussetzung bleibt irgendwie, also bis zum Ende. Wo aber die Unterschiede zunächst einmal zu Derrida, dann auch eigentlich zu Heidegger auftauchen, ist vielmehr in der Bewertung nicht von ursprünglichen Idee des Ereignisses, sondern von der Figur, die Derrida daraus macht. Und das ganze Buch ist aufgebaut als eigentlich Polemik gegen eine bestimmte Interpretation des Ereignisses, und zwar derridianische. Und die ist ja eine folgende. Die Frage ist nicht so sehr, was die Welt ist, ja, bei Derrida, sondern wie wir uns zur Welt verhalten. Ja, das ist eine typische Verschiebung von einer gewissen sozusagen kosmisch orientierten deutschen Philosophie zu vielmehr sozusagen pragmatisch sozial politisch orientierten französischen Philosophie. Also die Frage ist nicht, was ist das Sein, wie bei Heidegger, Sondern die Frage ist, wie gehen wir mit der Welt um unter diesen Voraussetzungen. Und was ist unser Verhältnis zur Welt noch? Zur Welt als Reiches. Und Derrida sagt zu Recht, unser Verhältnis zur Welt als Ereignis ist nichts anderes, das kommt ja sicherlich schon von Heidegger vor, aber daraus zieht ja eben halt Derrida systematische Konsequenzen, die Heidegger nicht gezogen hat, dass unser Verhältnis zur Welt ist das Verhältnis der Erinnerung im Wesentlichen. Weil, wenn wir die Welt als Ereignis haben, und zwar als augenblickliches Ereignis, als Ereignis, das praktisch eintritt in die Welt und dann sofort verschwindet, so wie praktisch keine Zeit haben, mit diesem Ereignis langfristig auseinandersetzen, wenn wir der Fluss der Zeit vollkommen ausgeliefert sind, dann haben wir nicht eine klassische Situation, wie etwa eine platonische, so dass wir bestimmte Dinge lange, tendenziell ewig betrachten können. Und die sind immer präsent. So würde Plato sagen, so etwas wie ein Quadrat oder so ein Dreieck kann man zum Beispiel ewig betrachten, weil ein Quadrat oder Dreieck sind immer da. Was auch immer passiert, sind da. Und so brauchen wir in Bezug auf bestimmte Dinge kein Erinnerungsvermögen, weil wir diese Dinge immer vor uns haben. Und schon Husserl hat diese Dreiecke und Vierecke in Frage gestellt und hat sozusagen unterminiert unser Glaube, dass Dreiecke und Vierecke immer vor uns befindlich sind. Darauf werde ich nicht eingehen. Aber im Endeffekt, wenn wir sagen, alles ist Ereignis, alles ist Zeit, alles fließt in der Zeit, nichts bleibt bestehen, dann können wir in der Welt, die so beschrieben wird, nur in der Erinnerung beziehen. Wir können nur an diese Welt nur erinnern. Also praktisch, wie wir mit der Welt umgehen, wir erinnern uns an die Welt. Gut, tun wir das, dann fragt man sich, wie? Und da kommt die Dekonstruktion ins Spiel, weil wir erinnern sich uns an die Welt nicht in erster Linie psychologisch, sondern sagen wir institutionell. Ja, zum Beispiel, wir haben Wissenschaft, Geschichtsschreibung, wir haben den Staat, wir haben Philosophie, wir haben die Universität. Das sind alle Institutionen, die im Grunde unser Leben gestalten in der Moderne. Was sind das dann alles für Institutionen? Für Derrida sind das alles Erinnerungsanstalten. Weil was tut der Staat? Er erinnert die Menschen, die in diesem Staat leben, an die Gesetze, an die Verfassung. Die Verfassung ist einmal angenommen worden. Unter welchen Umständen, wissen wir nicht mehr. Was die Leute, die da diese Verfassung geschrieben haben, sind alle längst tot. Was sie dabei gedacht haben, wissen wir auch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es so wie eine Geist der Verfassung gibt. Auch Verfassungspatriotismus oder was auch immer. Und daran erinnern wir uns, wenn wir im Staat leben, und tun wir das nicht, dann werden wir von Polizei und Gerichten daran erinnert. Das sind alle Anstalten und Institutionen, die uns entweder erlauben, uns selbst zu erinnern oder uns dazu zwingen zu erinnern. Darin haben sie ihre Berechtigung. Ja? Die Erinnerung ist die Berechtigung des Rechtes. Die Erinnerung ist die Berechtigung des Staates. Die Erinnerung ist die Berechtigung der Philosophie, weil die Philosophie besteht nicht darin, ausschließlich darin, dass wir uns erinnern daran, was die anderen zu irgendwelcher Zeit gesagt haben. Eben halt Derrida selbst oder halt Platon auch. Unterricht ist auch eine Form der Erinnerung, das hat schon Platon ausgeführt. Das heißt, wir leben als Erinnerung, durch die Erinnerung, an eine Präsenz, an ein Ereignis, an etwas, was irgendwann stattgefunden hat. Aber nicht mehr das. Nun sagt die Advaita, und das ist die Dekonstruktion, und das ist die Kritik der Institution, die daraus folgt, dass wir uns an diese Präsenz eigentlich nicht erinnern können, weil die Distanz zwischen dem Ereignis und unserer eigenen Zeit ist einfach zu groß und kann nicht überbrückbar werden. Wir können uns nicht sozusagen in der Zeit, wir haben keine Zeitmaschine, wir erleben nicht der Science Fiction. Es ist nicht unmöglich für die Menschen, sozusagen die Zeit rückwärts zu erleben. Und wenn zum Beispiel wir die Frage stellen, wie die Amerikaner eben zum Beispiel die Frage stellen, was haben die Väter der Verfassung gemeint, als sie das oder jenes geschrieben haben, dann können wir uns daran nicht erinnern. Wir können vielleicht etwas dazu dichten, wir können vielleicht etwas erfinden, aber erinnern können wir nicht. Deswegen, wenn unsere Institutionen, zwar alle Institutionen, inklusive Unterricht, inklusive Philosophie, inklusive Wissenschaft, inklusive Kirche, inklusive Recht, inklusive Staat, wenn sie alle denken, vorgeben, behaupten, dass sie so etwas wie einen Grund haben, so etwas haben, worauf sie eigentlich zurückgehen können, worauf sie verweisen können, wo sie ihre Ansprüche ableiten können und so weiter, dann lügen sie einfach. Ja, sie haben es nicht. Sie leisten diese Erinnerung, die sie vorgeben zu leisten, eigentlich nicht und können diese Erinnerung auch nicht leisten. Das ist die Kritik der Institutionen, die ja zu Ausgangspunkt hat, diesen Anspruch der Institutionen, die Erinnerung zu leisten, und die Konstruktion, der Konstruktion sagt, sie können es nicht. Das ist so eine revolutionäre, dekonstruktive, kritische Gestus. Ja. Dieser kritische Gestus wird von Derrida abgemildert in letzter Zeit. Und zwar, man kann seine Position, wenn Sie möchten, ich weiß nicht, ob Sie Zeit haben, die zu präsentieren, vielleicht mache ich das sogar. Sie können aber nachlesen, Surkamp ist ein Buch erschienen, der eigentlich eine Polemik gegen Bourdieu enthält, heißt Religion schlicht und einfach, ein Symposium mit Vatima, wo der Derrida seine positive Sicht der Religion darstellt, also wie das sieht. Und sowohl er wie auch seine Schule, also Nancy und Ulama, sagen folgendes, das positiv gesehen, also nicht negativ, positiv gesehen, gründen sich alle Institutionen, also Staat und Religion aus der Linie, Wissenschaft, nicht auf eine Erinnerung, also nicht auf ein Ereignis, das de facto, nicht auf ein Ereignis, der irgendwann stattgefunden hat, und ein Grund für diese Institution in der Vergangenheit geliefert hat, sondern sie gründen sich praktisch auf einem Versprechen, das heißt, auf eine Vision eines späteren Ereignisses. Eines späteren Ereignisses. Der vielleicht, das ist das Messianische, ja, das berühmte Messianische, eines späteren Ereignisses, das irgendwann später eintreten soll. Im Unterschied zum Verweis auf das frühere Ereignis ist dieser Verweis auch plausibel. Also nachdem Derrida sagt, der Verweis auf die Erinnerung und Vergangenheit unplausibel ist, und zwar grundsätzlich unplausibel, sagt es, der Verweis auf die Möglichkeit eines späteren Ereignisses ist plausibel, weil es tatsächlich nie ausgeschlossen werden kann, dass ein Versprechen tatsächlich in der Zukunft gehalten wird. Zum Beispiel, dass Messias kommt. Ja, es kann nicht ausgeschlossen werden. Es kann ausgeschlossen werden, dass wir uns erinnern an irgendetwas. Es kann bewiesen werden, dass es so nicht geht. Und wenn hier jemand sagt, so war es, dann kann es bewiesen werden, dass so war es nicht. Wenn aber jemand sagt, so war es zwar nicht, aber wird kommen, vielleicht morgen, vielleicht in 1000 Jahren, vielleicht am Ende der Zeit, dann kann es nicht bewiesen werden, dass es nicht geschieht. Und dass es nicht bewiesen werden, dass es nicht geschieht, ist die Grundlage der Existenz unserer Institution. Das ist, der Staat verspricht uns die Gerechtigkeit. Er sagt nicht, der gründet sich auf die Gerechtigkeit, weil das kann widerlegt werden. Aber, oder war jemals gerecht, das kann wir nicht. Aber wenn der Staat sagt, ich schaffe Gerechtigkeit, vielleicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Kann man nicht sagen. Wenn uns Propheten sagen, es kommt Messias, vielleicht ja, vielleicht. Es ist zumindest, oder Philosophie uns irgendwelche Einsicht verspricht in irgendetwas. Dann ist das Grundlage für die weitere Existenz der Philosophie. Es ist ganz klar, der Philosophie keine Einsicht je geliefert hat. Das kann man zeigen. Aber das Versprechen einer Einsicht irgendwann zu liefern, kann man nicht abstreiten. So schafft Derrida auf diese Weise eine, wie er sagt, partielle Rechtfertigung der Institutionen aus dem Respekt vor dem Unendlichen. Eine Figur, die wir dann bei Bedieu wieder in einer Form finden, polemische Form. Er sagt nämlich, dass das, was früher war, ist endlich. Das sind so und so viele Ereignisse. Was uns bevorsteht, ist unendlich. Und vor dem Unendlichen haben wir Respekt. Respekt besteht darin, dass wir sagen, vielleicht in der Unendlichkeit der Zukunft wird das möglich, was der Endlichkeit der Vergangenheit nicht möglich war. Das ist die Form des Respekts, der Achtung der Zukunft und der Unendlichkeit gegenüber, die generell Achtung erzeugt und Respekt erzeugt, inklusive Respekt vor Gesetzen, vor der Kirche, vor dem Staat, vor dem Papst, ja, und so weiter. Weil es ist nicht ausgeschlossen, dass was der Papst heute sagt, in Unendlichkeit auch erfüllt wird, auch wenn es ausgeschlossen ist, dass es irgendwie berechtigt ist, jetzt oder je berechtigt worden ist. Also ist dieses Modell der absoluten Dekonstruktion eines Anspruchs, sei es Anspruch auf die Vergangenheit, sei es Anspruch auf die Gegenwart, und partielle Rechtfertigung durch die Infinität der Zukunft. Nun sind wir mal mit diesem Modell konfrontiert, muss man ganz klar sehen, was hier passiert ist. Institutionen werden unterwandert und dekonstruiert. Sie können nicht stabilisiert werden. Das ist das eine. Das ist der Folge. Das ist der praktische Folge. Die theoretische Voraussetzung besteht darin, dass in einer gewissen Figur des Ereignisses, also was ist Ereignis noch einmal? Ereignis ist eine Präsenz. Eine Präsenz, die dann nicht wiederholt werden kann. Eine Präsenz gründet etwas, die Tatsache, dass es nicht wiederholt werden kann, unterminiert oder dekonstruiert die Ansprüche dieser Gründung in jeder möglichen Instanzform. Ja, das ist die Präsentation. Was will Badiou? Badiou will eine radikale, er ist ein Stalinist, sagen wir so. Er ist ein Stalinist. Im Unterschied zu Derrida, der ein Liberaler ist, linksliberal, ist Badiou 100%iges Stalinist. Und deswegen fragt er sich ganz umgekehrt. Fragt sich, was, wie soll man das Ereignis so denken, dass die Institutionen, die sich auf dieses Ereignis berufen, und er meint in erster Linie Oktoberrevolution, was er immer wieder und Stalinismus und die Kommunistische Partei, dass die Institutionen, die sich darauf berufen, absolut gefestigt bleiben und nie in Zweifel gezogen werden. Beide Bücher dienen dieser Aufgabe. Das heißt, die Funktion der Bücher ist zu beweisen, dass die Institutionen ist das Einzige, was wir haben. Wir müssen in diese Institutionen glauben. Wir müssen absolut rücksichtslos und konsequent zu diesen Institutionen stehen. Kein Zweifel zulassen, keine Kritik zulassen. Und wir müssen das Ereignis so denken, dass unsere Institutionen durch die Verwasser dieser nicht unterminiert werden. Dann fragt er sich, wie ist es möglich? Und sagt Folgendes: Es ist nur dann möglich, wenn das Ereignis, auf das sich die Institution beruft, niemals stattgefunden hat. Weil denn, wenn das Ereignis, auf das sich eine Institution beruft, niemals stattgefunden hat, dann kann es auch nicht sein, diese Institution durch die Kritik der Erinnerung an dieses Ereignis in Frage zu stellen. Denn wenn ein Ereignis nicht stattgefunden hat, kann es auch keine Erinnerung an dieses Ereignis geben. Und wenn es keine Erinnerung an dieses Ereignis geben kann, kann es auch keine Kritik dieser Erinnerung stattfinden. Und da es keine Kritik dieser Erinnerung stattfinden kann, kann auch Kritik der Institution nicht finden. Und so beginnt er mit einer solchen Analyse des Ereignisses, dass dieses Ereignis unkritisierbar macht. Das funktioniert folgendermaßen. Er sagt, nehmen wir ein jeweiliges Ereignis. Zum Beispiel nehmen wir das Ereignis der Französischen Revolution. Stellen wir uns vor, wir leben inmitten der Französischen Revolution. Wie zeigt sich überhaupt uns dieses Ereignis? Es zeigt sich überhaupt. Es sind irgendwelche Leute, die andere Leute Köpfe abschlagen, Brot fehlt, gibt Unruhe, gleichzeitig irgendwelche Probleme im familiären Leben, ja, vielleicht ist der Vater gestorben, die Mutter gestorben, das überhaupt nicht damit zu tun hat, hat aber eine große Bedeutung, vielleicht größere Bedeutung als diese Unruhe und so weiter und so fort. Das alles insgesamt schafft nichts, was man als französische Revolution bezeichnen könnte. Nirgendwo finden wir diese französische Revolution als präsent. Wir finden nur diese und jene Ereignisse, die wir verbinden müssen, um zu sagen, das sind die Bilder insgesamt französischer Revolution. Aber diese Verbindung ist eine Konstruktion, die nirgendwo verankert ist, nirgendwo existiert, nirgendwo beobachtet werden kann und an diese kann man auch nicht erinnern. Und so sagt er, französische Revolution hat nie stattgefunden und Geschichte findet generell nicht statt. Das Einzige, was stattfindet, sind bestimmte Gegenstände, zum Beispiel Köpfe, die ihr Platz verändern. Weil was findet tatsächlich statt? Wir leben in einer Körperwelt, wir leben in einem Ensemble der physikalischen Objekte. Und diese physikalischen Objekte ändern ab und zu ihre Positionen. Zum Beispiel Kopf war da und dann ist er woanders. Ja? Aber diese Änderung der Koordinaten bilden kein Ereignis an sich. Das heißt, es ist kein Ereignis, es ist eine Veränderung, die genauso aussieht, als wenn ich zum Beispiel einen Stuhl nehme und diesen Stuhl in die Ecke schiebe. Ist es ein Ereignis? Es ist kein Ereignis. Es ist eine Veränderung der Positionen der Körper im Raum. Also das Einzige, was wir haben, ist der Raum und diese physikalische Veränderung. Was die Ereignis macht, ist, wie er sagt, eine Intervention. Und deswegen sagt er, das, was wir Ereignis nennen, ist immer von außen gesteuert. Die Mächte, die immer sagen, alles, was passiert, ist passiert, weil böse Kräfte oder dämonische Kräfte das alles organisieren und irgendwie lenken, stimmt ja auch. Weil Ereignisse als solche, die gibt es ja nicht. Sondern Ereignisse entstehen dort, wo jemand interveniert, und zwar in der Form interveniert, dass er sagt, das ist ein Ereignis. Wobei zum Beispiel andere genauso sagen können, das ist kein Ereignis. Ja, zum Beispiel jemand kommt und sagt, das war die Revolution. Und die anderen sagen, das war keine Revolution, das war eine Unruhe, die Gott sei Dank vorbei ist. Warum denken wir, dass der, der gesagt hat, das war eine Revolution, und der besser informiert ist oder im Recht ist, und derjenige, der gesagt hat, das waren irgendwelche unannehmliche Ereignisse, die ich vielleicht auch nicht bemerkt habe. Übrigens, das, was er beschreibt, ist genauso, was ich oft gehört habe von den Leuten, die zu meiner Kindheit noch gelebt haben, der Oktoberrevolution erlebt haben. Da war so eine Dame, die gerade vorbeifuhr in einem Straßenbahn, dem Kschesinski-Palais, an dem Moment, an dem Lenin da oben stand und die Sowjetmacht proklamiert hat. Das war eine berühmte Rede von dem Balkon des Kschesinski-Palais, wo er Dekret gezeigt hat, wo die existierende Regierung abgesetzt ist und Dekret und die Einführung der Sowjetmacht als der einzige legitime Regierung. Die hat die Szene gesehen, sie hat gesagt, dass das war so ein Mensch, der etwas geschrieben hat, aber das konnte man nicht hören, und irgendwelche Papiers gewirrt hat. Und sie hat gefragt, wer das sein könnte, also der andere. Niemand wusste das in der Straßenbahn. Und dann sind nach Hause gefahren. So, am nächsten Tag stand in der Presse, da war der Lenin. Ich dachte, ja, das ist merkwürdig, was für Zeit das für ein Unsinn. Was für so geht schon mal. Also ungefähr so hat es funktioniert. Und dann aber ist es ein Weltereignis. Gut, es ist Weltereignis. Warum? Weil in einer Institution geschaffen worden ist, durch diese Intervention, die dieses Ereignis für ein Ereignis hält und dieses Ereignis als Ereignis etabliert hat. Das heißt, nicht die Institution beruft sich auf das Ereignis, das Ereignis findet nie statt, sondern das Ereignis ist ein Effekt einer Institutionalisierung, Effekt einer nachträglichen institutionalisierten Intervention, die dieses Ereignis nachträglich imaginiert und herbeiführt, als etwas, was irgendwann stattgefunden hat, gerade weil es nie stattgefunden hat, als Ereignis. Das heißt, die Institution hat keine Erinnerungen an ein Ereignis, sodass sie dafür nicht kritisiert werden kann, da sie diese Erinnerungen nicht richtig interpretiert oder diese Erinnerungen pervertiert oder was auch immer. Und die Institution gibt auch kein Versprechen. Das ist ein Punkt, speziell gegen der Dada, speziell in Sampone einführt. Sondern die Institution gründet sich schon auf einem Ereignis, aber gründet sich auf diesem Ereignis als nicht existent. Und je nicht existenter dieses Ereignis ist, desto weniger angreifbar ist die Institution. Nun, als Beispiel führt der französische Revolution ein, die russische Revolution ein, aber konzentrieren sich sehr früh auf die Religion und speziell auf Pascal. Und da steht etwas, was im Grunde viel besser ausformuliert ist als in späterem Paulbuch. Er beginnt damit, dass er Lacan zitiert und sagt, dass keine Religion ist wahr, keine Religion ist eine wahre Religion. Aber nur Christentum bezieht sich auf die Wahrheit. So dass die Geschichte des Christentums ist gleichzeitig die Geschichte der Wahrheit. Obwohl sie keine Wahrheit ist, aber sie ist Geschichte der Wahrheit. Der Grund dafür ist, dass, um das versucht er zu zeigen, dass Christentum sich auf keine Einsicht beruft, das ist durch und durch kirchgerianisches Modell, auf keine Einsicht sich beruht, das heißt, es liegt Christentum keine Erkenntnis zugrunde, und gleichzeitig auch keine Erinnerung an irgendetwas reales Ereignis, weil wie er später sagt, der eigentliche Rang des Christentums ist die Auferstehung Christi und die ist gerade ein Nicht-Ereignis. Das heißt, das Christentum ist insofern die Geschichte der Wahrheit und die einzige Religion, die in diesem Sinne sich auf die Wahrheit bezieht, weil sie dieser Wahrheit im Unterschied zu allen anderen, zumindest sagt er, das kann man sicherlich in Frage stellen, in Bezug auf alle anderen Religionen, weil das Christentum sozusagen die Frage der Wahrheit nicht delegiert. Das heißt, Christentum nicht sagt, dass irgendetwas, was war, und wir beziehen uns darauf. Sagt auch nicht, dass das wahr ist, hat einen bestimmten Grund. Dieser Grund ist wahr, daraus wird die Wahrheit dessen abgeleitet, was wir sagen. Sondern das Christentum ist die einzige Religion, die sich selbst als Wahrheit setzt, ohne jede weitere Erklärung und Rechtfertigung. Und nur das, was sich als wahr setzt, ohne weitere Rechtfertigung, verkörpert die Wahrheit, ist die Wahrheit und Geschichte dessen, was sich so setzt, ist die Geschichte der Wahrheit. Weil dies, das setzt dich als Wahrheit selbst, ohne auf eine andere Wahrheit zu verweisen, die von ihr unabhängig existieren könnte. Und er meint, obwohl er sicherlich Kierkegaard ihn ständig indirekt zitiert und sogar wörtlich seine Formulierungen wiedergibt, aber Franzose, wie er ist, meinte, alles kommt aus Frankreich und so kommt es alles auch von Pascal aus und nicht von Kierkegaard. Und dann sagt er das, und das ist der zentrale Begriff, der er hier einführt, und dass sozusagen um diesen Begriff herum wird das Paulbuch dann aufgebaut. Er sagt, das Lemmenmann, das Ereignis, ist konstituiert durch die Fidelität institutionell, institutionelle Treue. Und die Treue ist tatsächlich für ihn Schlüsselbegriff. Also er meint, dass der Modus, in dem die Wahrheit in der Welt existiert, in die Welt kommt, in der Welt existiert, die Treue. Und zwar die Treue zu dem, was sie anders als durch diese Treue nicht zeigt. Ja, das heißt, wenn ich treu bin zu etwas wie einer französischen Revolution, wenn ich treu bin zu irgendwelcher Frau zum Beispiel, dann ist es nicht wahr. Ja, es ist kein wahres Verhältnis, weil ich bin treu zu irgendetwas, was unabhängig von dieser Treue existiert. Wenn aber ich treu bin in Bezug auf die französische Revolution, die jenseits dieser Treue selbst nicht existiert als Ereignis, sondern durch diese Treue erst konstruiert, dann ist diese Fidelität institutionell. Übrigens mit der Frau, das ist ja auch nicht so richtig. Eigentlich erklärt hat, dass die Treue zur Frau auch durchaus funktionieren kann im Sinne der Wahrheit. Nur verstanden als die Treue zu Liebe selbst, als nicht zu dieser konkreten Frau, sondern die Liebe selbst. Das heißt, zu einer Beziehung, die eigentlich als solche jenseits dieser Treue nicht konstituieren. Das kommt ja später. Na, jetzt aber ist es wichtig festzustellen, dass die Treue ist sozusagen Modus, in der die Wahrheit in die Welt kommt. Und die kommt durch die Lefidel, also durch die Treuen, die die Treue üben, zu einem nicht existierenden Ereignis. Und deswegen die als Träger der Wahrheit in der Welt auftreten. Es wäre ja verkehrt, meint er, und dann zitiert er direkt darin, zu denken, dass das Christentum etwas mit dem Judentum zu tun hat. Und dass die jüdischen Propheten Ankunft Christi versprochen haben, wie das sozusagen oft interpretiert wird. Das heißt, die Prophetie, die messianische Prophetie, den Raum geschaffen hat, in dem ein Christentum erst möglich geworden ist. So wie Derrida das auch sagt. Und sagt ja auch gleichzeitig, dass Judentum erstens, also nicht die Judentum als Judentum, als Religion, sondern die Prophetie, erstens den Raum geschaffen hat, in dem Christentum möglich geworden ist. Zweitens auch, und das ist eben das Problem, der Raum geschaffen hat, in dem Christentum unmöglich ist. Sozusagen, diese Prophetie ermöglicht Christentum, weil er ermöglicht diesen Anspruch, diese Prophetie zu erfüllen, aber gleichzeitig stellt diese Erfüllung in Frage. Das heißt, es ist gleichzeitig, diese Prophetie ist gleichzeitig der Raum der Ermöglichung und der Verunmöglichung des Christentums, was sozusagen Derrida für Vorzug hält. Aber Badiou für Nachteil. Er sagt, Evermann Christ, das Ereignis Christi, ist ja ein Ereignis tatsächlich in der Vergangenheit. Und das Bekenntnis zu diesem Ereignis ist absolut. Und von jeder Prophetie, von der Erfüllung oder Nichterfüllung, diese Prophetie unabhängig. Und dann sagt er, warum ja eigentlich für ihn Pascal so wichtig ist. Zunächst einmal sagt er, und das ist nicht interessant, weil er sich an die Konsumenten, das kommt hier an, weil sie auch auf die sozusagen dekadente Libertäns seiner Zeit wendet. Wenn man seine Briefe liest und wenn man seine Rede liest, er wendet sich an Personenkreis, auf seine persönlichen Freunde, die alle sind Materialisten, Zyniker, Skeptiker, Libertäns und die Menschen der Mode, die allein in der Zeit Gassendi und Lucrezia gelesen haben. Also an die appelliert er und nicht an die Gläubigen. Die Gläubigen interessieren ihn nicht. Also er will die bekehren. Und er will die dadurch bekehren, und das ist der Punkt, der weiter aufgreift in Paulus Buch, dadurch, dass er sich ausschließlich in Bezug auf Christentum auf die Wundertaten beruft, die Christus vollbracht hat. Er hat gesagt, dass der einzige Grund, an das Christentum zu glauben, sind die Wunder. Wenn die Wunder in Frage gestellt werden, dann kann man das Ganze vergessen. Und ständig dagegen protestieren, und zwar sehr dezidiert protestiert, irgendwelche andere Grundlagen für den Glauben, christlichen Glauben zu finden, an den Glauben von Christus verwaltet. Nun sagt er, warum gerade dieses ständige Bestehen auf der Wunder in einer Zeit, in der man auf die Wunder, an die Wunder nicht geglaubt hat. Die Antwort ist selbstverständlich, gerade weil man an die Wunder nicht geglaubt hat. Das heißt, weil er wusste, dass diese Wunder nie stattgefunden haben, und weil er wusste, dass alle die, an die er sich gewendet hat, auch wussten, dass sie nicht stattgefunden haben. Also gab es keinen Zweifel. wurden diese Wunder als nicht existierende, nicht geschehene Ereignisse gesehen. Und eben die Treue zu diesen nicht geschehenen Ereignissen war für ihn der Grund, ein Christ zu sein. Das heißt, ich kann nur treu sein zu etwas, was ich nicht glaube, als Realität. Das erinnert an eigentlich so, obwohl steht in einer sehr französischen katholischen Tradition, in diesem Sinne unterscheidet sich schon von Kierkegaard. Da war eine berühmte Aussage von Léon Blois, ja, ich war je suis un catholique, mais pas chrétien. Das heißt, der Katholik ist eben derjenige, der ist treu zur Institution, ohne an den Quatsch zu glauben, der diese Institution verkündet. Und zwar, gerade weil er an diesen Quatsch nicht glaubt, diese Institution treu zu sein. Nicht sozusagen trotz dessen, sondern weil er daran glaubt. Und er meint, dass diese katholische Tradition von Pascal kommt und sagt, im Falle von Pascal, das war l'après-coup de l'intervention, das war eben diese nachträgliche Intervenierung, die eingeführt hat, Institution als solche, als kirchliche Institution, die ist ja la fidelité à la fidelité. Das ist die Treue zur Treue. Das ist eine völlig tautologische Struktur, die sich selbst am Leben erhält und der dazu fähig ist, treu zu sein und so weiter, der ist die Avantgarde. Und plötzlich verbindet er Christentum mit der künstlerischen Avantgarde und sagt, Paulus ist das Gleiche, was Malevich ist. Das heißt, das sind die Menschen, die treu sind zu einer Erscheinung oder treu sind zu einem Bild, das eigentlich nicht stattfindet. Das heißt, die Avantgarde ist die Treue zu einem abwesenden Ereignis. Wenn Avantgarde eine Treue wäre zu einem anwesenden Ereignis, oder Ereignis, die je anwesend war, dann war es sozusagen nicht die Avantgarde, sondern Ariangarde sozusagen. Das war dann tatsächlich nachträglich, etwas, was später gekommen wäre. Avantgarde ist es insofern, dass die Treue vor dem Ereignis kommt und dieses Ereignis konstituiert, zu dem diese Treue treu ist. Und in diesem Sinne war das, dass der Apostel, inklusive Paulus, war die erste europäische Avantgarde. Und alle anderen Avantgarden sind nichts anderes als apostolisch und versuchen diese apostolische Haltung zu wiederholen. Na gut, Pascal, Avantgarde haben wir, was habe ich schon noch an der Hand? Nee, damit bin ich mit diesem Buch fertig. Das heißt, wir haben hier ein Ereignis, und zwar ein Ereignis, das ist kein Sein. Das ist ein L'Etat-Element. Also im Unterschied zu Heidegger und im Unterschied zu Derrida sieht er das Ereignis nicht als etwas, was primär das Sein der konstituiert, was uns das Sein der zeigt, sondern er verschiebt die Perspektive philosophisch gesehen, und das sagte er auch später in einem anderen Buch, Ereignis ist für ihn die konstituierende Subjektivität als Subjektivität. Das heißt, sagen wir, die Haltung, die wir in Bezug auf die Welt annehmen, Die Konstituierung dieser Haltung, die Konstituierung der Subjektivität, das ist das Reiz. Also nicht, womit wir zu tun haben, sondern unsere Beziehung zu dem, womit wir zu tun haben. Und diese unsere Haltung, wir konstituieren dadurch, dass wir etwas als Ereignis anerkennen und diesem Ereignis treu bleiben. Auf diese Weise positionieren wir uns als Subjekte eines konsequenten und institutionalisierten Handels und gleichzeitig einer und vor allem einer institutionalisierten und konsequenten Handlung. Nun, alles, was im Paulusbuch steht, mit einer Ausnahme, ist schlicht und einfach Wiederholung dieser These. Also das lasse ich jetzt weg. Das Einzige, was Neues dazu kommt, außer verschärften Polemik gegen Derrida, auf die ich an einer Stelle noch komme, weil das ist ein neuer Thema. Aber ansonsten reagiert er auf ein Phänomen, das er überhaupt nicht damals beachtet hat. Und das ist ein Phänomen des Multikulturalismus, der Pluralismus, der Kulturpluralismus. Und das Buch ist gegen den Multikulturalismus gerichtet. Und deswegen heißt Sempo la Fondation de l'Universalisme, also die Begründung des Universalismus. Und sozusagen dieses Thema des Universalismus kommt neu dazu. Und das Buch wird eigentlich eingeleitet durch eine bissige Polemik gegen den Multikulturalismus, was er meint, er sagt nämlich, dass der Multikulturalismus ist schlicht und einfach Feind der Wahrheit, weil er ersetzt die Liebe durch die Sexualität, Kunst durch die Kultur und so weiter und so fort. Und auf diese Weise bricht mit der Vorbedingung, die er dort am Ende formuliert, aber sozusagen von Anfang an klar, mit der Vorbedingung jeder Wahrheit. Und Vorbedingung jeder Wahrheit ist ihre Universalität. Universalität aber jetzt verstanden. Ich komme darauf zurück, weil es sozusagen formuliert ist, dezidiert am Ende des Buches, verstanden nicht eine universalistisch zwingende Aussage. Also es geht nicht darum, dass ich zum Beispiel eine Wahrheit aufstelle und diese Wahrheit ist dann universal. Ich beweise, dass sie universal ist. Also so wird der Universalismus nicht verstanden. Deswegen kann auch nicht kritisiert werden. Und wenn man sagt, es gibt keine ewige universalistische und sonstige Wahrheiten, dann sagt er das auch. Und diese trifft also Kritik nicht zu, ja, die oft gegen Bedingungen gerichtet wird. Weil er versteht Universalismus nicht semantisch, also nicht im Sinne einer Wahrheit, die an sich universal ist, sondern pragmatisch im Sinne des Ausgerichtseins eine gewisse Botschaft an viele oder wenige. Und er sagt, dass die Struktur der Wahrheit, eine Wahrheitsaussage besteht darin, dass ich diese Wahrheit bereit bin, jedem zu sagen. Das heißt, diese Wahrheit ist universalistisch nicht ihrem Ursprung nach, sondern wie er sagt, ihrer Adresse nach. Eine Wahrheit, die nicht an alle adressiert ist oder potenziell adressiert werden kann, ist keine Wahrheit, sondern sie zeigt sich von Anfang an als Lüge. Und gerade das passiert im Multikulturalismus, weil Multikulturalismus basiert sich darauf, dass dass die Adresse reduziert wird, singularisiert wird. Das heißt, er sagt, Homosexuelle sprechen für Homosexuelle und für die Homosexuelle und wenden sich als Homosexuelle. Frauen sprechen als Frauen, über Frauen und für Frauen. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, von Anfang an wird die Beziehung zur Wahrheit dadurch gebrochen, dass meine Rede sich von Anfang an begrenzt auf bestimmte Zahlen der Personen, an die diese Rede gerichtet wird. Und dann sagt er, dass das ist Faschismus schlechthin. Also er steht absolut Identifikation, also in, sozusagen setzt gleich jede Art von Multikulturalismus mit Faschismus und meint, dass Multikulturalismus einfach den Weg der Neufaschisierung Europas darstellt und zunächst einmal die französischen Erfahrungen bringt, die er alle als faschistisch, protofaschistisch beschreibt. Zum Beispiel französische Filme von Franzosen im Unterschied zu amerikanischen Filmen, Exception culturelle française und so weiter und so fort. Alles da sieht er als faschistische Figuren eine Nichtbereitschaft, sich an alle zu wenden, sondern Bereitschaft nur an die zu wenden, die man als bestimmten Kreis der Menschen ausgrenzt und abgrenzt von allen anderen. Und er meint, dass die französische Kultur beginnt damit, inzwischen sehr faschistisch geworden ist, weil die französische Intellektuelle inzwischen nur sich an Franzosen wenden und meint, dass die einzige Rettung für das Frankreich ist, wieder katholisch zu werden. Und das beweist er dann, dass die französische Intellektuelle nur dann wieder universalistisch werden, wenn sie von Frankreich als einem Land abwenden und wieder katholisch werden, wie es früher war. Und dann der zweite Punkt ist wichtig, dass dieser Multikulturalismus, also dieser Verlust der Beziehung zur Wahrheit, ersetzt die Wahrheit durch den Markt. Und Multikulturalismus ist nichts anderes als eine Unterwerfung bestimmten Konsumentengruppen unter universalistischen Marktbedingungen. Das heißt, der Universalismus verschwindet nicht unter den Bedingungen Multikulturalismus, wenn auf der einen Seite Kultur fragmentiert wird und den Bezug zur Wahrheit verliert, auf der anderen Seite wird der Markt universalistischer und universalistischer. Und das sind zwei Phänomene, die miteinander zutiefst verbunden sind. Und er sagt, dass das Schlimmste überhaupt, was es überhaupt gibt, ist das Denken der Differenz. Weil Differenz ist das Denken des Marktes. Weil der Markt lebt von der Differenz, erzeugt die Differenz, befriedigt die Differenz durch bestimmte differenten Waren. Ja, der Markt bedient sozusagen die Differenzen und ist der universalistische Bedienung der kulturellen Differenzen. Und er sagt, was alles wir erleben und ertragen können, ständig hören wir von den Frauen, von den Homosexuellen, von den Behinderten und Arabern. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch schwarze Homosexuelle, behinderte Serben, pädophile Katholiken, moderate Islamisten, verheiratete Priester, Ökologisten, funktionelle Ökologisten, Gewerkschaften von Arbeitslosen und so weiter und so fort. Und alle diese Gruppen haben ihre eigenen Ketten mit ihren eigenen Produkten, gründen ihre eigenen Zeitschriften, stiften für das staatliche Geld ihre eigenen kulturellen Zentren, organisieren Radios, Clubs und gemeinsame Ausflüge. Und das ist nichts anderes als diese Kombination zwischen Markt und als Bedingung der kulturellen Differenzen. Und was war das noch? Ja, da war noch im Gemälde ein Zitat. Ja. Ja, das ist eben die Kultur ohne Wahrheit. Die Kultur ohne Wahrheit. Da war noch so Witziges über diese ganze Geschichte. Ah ja, und dann sagt er eben, diese alle Minderheiten sind effektiv barbarisch. Sie sind effektiv barbarisch, weil sie eben sich zu dieser Abtrennung von der Wahrheit und Universalismus der Wahrheit bekennen. Und dann diese Abtrennung von Wahrheit und diese Einführung der Differenzen führt auch zu ihrer vermeintliche Überwindung als Marginalität, Homöopathie, Medientheorie und Transsexualität. Also was nichts anderes ist, als Versuch, sozusagen die falschen Differenzen durch die falschen Lösungen zu überwinden. Das Einzige, was uns retten kann, ist also Apostel Paul, ja, und die Rückkehr zum Katholizismus. Und da gibt es ja sozusagen zwei Punkte im gleichen Buch, wo er immer wieder um diese Punkte herumkreist. Ein Punkt ist, warum Paul wirklich universalistisch ist. Und zweitens, warum die nietzscheanische Kritik des Christentums und spezifisch des Paulinismus nicht zutrifft. Also zum, dass der Paulus schon deswegen von Anfang an sich an universalistisch setzt, weil er sagt, es gibt keinen Juden und keine Griechen, es gibt keine Männer und keine Frauen. Und in einer kulturellen Situation, in der er damals war und die nicht so ausdifferenziert war wie unsere, war es im Grunde die zwei große kulturelle Positionen. Das war zwischen Männern und Frauen und zwischen Juden und Griechen. Und dann tatsächlich beschäftigte sich fast das ganze Buch lang mit der Frage, inwieweit war Paulus jüdisch und inwieweit war Paulus griechisch. Nun, warum Paulus nicht jüdisch war, das wissen wir irgendwie schon. Ja? Und das wird irgendwie noch betont. Dass er die Ankunft Christi niemals in seinen Briefen durch irgendwelche Prophezeiungen untermauert hat. Er hat nie jüdische Prophezeiungen zitiert. Und er hat auch gesagt, dass wenn es solche Prophezeiungen gab, dann sind sie mit Christi erfüllt und erledigt. Also die sind nicht mehr weiter geltend, so wie es Derrida sagen konnte. Man weiß nicht, ob sie erfüllt sich oder nicht. Man weiß es schon. Und zwar man weiß es deswegen, weil es keine Beweise dafür gibt, dass sie erfüllt war. Dann begibt sich Paulus in keine theologischen Dispositionen und Diskussionen. Im Unterschied zu Johannes und so weiter stellt er überhaupt keine Theorie des Logos auf, schreibt überhaupt keine theoretischen Texte, sondern nur Instruktionen, Befehle, Briefe an die Gemeinden. Und dann sagt er, er ist ein Militanter, institutionell militant, er ist ein Funktionär, aber kein Theoretiker, er ist kein Philosoph, er ist kein Theologe, er ist kein Religionslehrer, er ist allein ein militanter Bürokrat, sozusagen, eine Institution der Treue, und dadurch der einzige Träger der Wahrheit. Weil alle, die auf sich, auf irgendwelche Einsichten berufen, sind unglaubwürdig. Alle, die auf irgendwelche Zeichen und Interpretationen berufen, sind unglaubwürdig. Der Mensch aber, der sich auf nichts beruft, auf seine Tätigkeit, ist vollkommen glaubwürdig, weil sein Anspruch durch nichts infrage gestellt werden kann. Man kann es entweder akzeptieren oder vergessen. Deswegen ist seine Geschichte und die Geschichte der Kirche die einzige Geschichte der Wahrheit, wie gesagt, und er beruft sich allein auf die Auferstehung Christi, so wie Pascal allein auf die Wunder berufen hat, das heißt auf ein Ereignis, das gleichzeitig ein Nichtereignis ist. In diesem Sinne sagt sozusagen verteidigt Badiou den Paulus gegen den einzigen Gegner der Ersten, das ist Nietzsche. Und zwar sagt er, um Paulus von Nietzsche zu verteidigen, muss man jetzt zunächst einmal verstehen, was die Auferstehung ist. Erstens sagt er, die Auferstehung hat tatsächlich stattgefunden. Also in dem Sinne, in dem Paulus das macht. Und Auferstehung ist nichts anderes als eine transzendente Rechtfertigung des Lebens. Also indem das Leben nur das menschliche Leben war, und das menschliche Fleisch nur das menschliche Fleisch, war das Leben und das Fleisch nicht gerechtfertigt. Weil über den Menschen stand der Gott, und Gott hatte kein Fleisch und kein menschliches Leben. In dem Augenblick, in dem Gott sich vermenschlicht, verkörpert und als Mensch unter uns wohnt, stirbt, geschieht die Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung ist nicht etwas Zusätzliches, was zusätzlich stattfindet und beobachtet oder nicht beobachtet werden kann, sondern die Auferstehung ist eine Art Beschreibung. Oder ist eine Art Verständnis dessen, was eigentlich geschehen ist. Das heißt, so wie die Französische Revolution ist eine Art Beschreibung dessen, was damals in Paris geschehen ist, so ist das Wort Auferstehung eine Art Beschreibung dessen, was es bedeutet, dass auch Gott im Körper und in der Welt bereit ist zu leben. Dadurch wird sozusagen der Fleisch und der Mensch gerettet und steht auf. Ja? Ohne, dass dieses Ereignis eine spezifische Bewegung in der Welt, eine spezifische Bewegung der Gestus in der Welt verstanden werden sollte. Ist es aber so, dann ist man, und das ist mehr oder weniger offensichtlich, ist der Christus in paulinischer Interpretation nichts anderes als Übermensch bei Nietzsche. Und so ist die ganze nietzscheanische Kritik von Paulus zweierlei, tut ihm zweierlei Unrecht. Erstens sagt Nietzsche über Paulus, dass Paulus wie ein typischer zynischer Rabbiner niemals irgendetwas beweist. Also niemals versucht, theoretisch oder theologisch seine Aussage zu begründen. Na, offensichtlich ist das ein Vorzug und nicht Nachteil. Und dann sagt Badiou, das tut Nietzsche auch, ja, begründet seine Aussage auch. Also in diesem Sinne ist es paulinisch, auch wie Paul. Oder Paul ist genauso nietzscheanisch, wie Nietzsche sagt. Zweitens, Nietzsche sagt, man soll das Leben nicht unter Anklage stellen. Wie das Christentum das tut und explizit das paulinische Christentum. Nun aber, sagt Badiou, die Lehre der Auferstehung ist eben die Befreiung des Lebens von jeder Anklage. und Wiederherstellung oder Aufstellung der, der Rechte des Lebens. Das heißt genau das, was Nietzsche eigentlich gefordert hat. Und im Grunde basiert die ganze Kritik auf einem kompletten Missverständnis. Ich erwähne nicht explizit die Diskussion über das Verhältnis von Paulus zu Frauen, weil diese, also Griechen und Juden sind abgehandelt, vielleicht in Bezug auf das Judentum übrigens, er kritisiert Derrida und viele andere, wobei das auch Missverständnis oder kritisiert nicht Derrida, wie auch immer, also relativ undifferenziert. Diejenigen, die sich auf Holocaust berufen, weil er zu sehr als Manifest der Erinnerungskultur, ja, oder ein der modernen Erinnerungskultur, oder ein typisches Beispiel der modernen Erinnerungskultur. Weil er eigentlich zu Recht sagt, dass die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis niemals eindeutig eine eindeutige Haltung produzieren kann. Das heißt, an das gleiche Ereignis, das Holocaust, kann sich in gleicher Weise jemand erinnern, der, sagen wir, die Wiederholung von Holocaust nicht will, wie auch Neonazi, der die Wiederholung von Holocaust will. Ja, das heißt, die Erinnerung an Holocaust als solche produziert keine Haltung, weder dafür noch dagegen. Und wenn man sagt, dass man sich an Holocaust erinnern soll, dann ist es falsch und führt tendenziell zu Neonazismus wieder, weil tendenziell ist diese Wiedererinnerung eine Intensifikation. Und tendenziell wird es eben oder kann dazu führen, dass der Paulus eben wiederholt wird, weil diejenigen sich daran erinnert, positiv daran. Deswegen, der Punkt ist nicht die Erinnerung, was auch übrigens der Derrida nicht gesagt hat. Der Derrida, wie gesagt, hat die Erinnerungskultur ziemlich kritisiert, ja, das wissen wir. Sondern der Bekenntnis zu einer gewissen Haltung in Bezug auf Holocaust. Aber man kann sich zu dieser Haltung bekennen, nur wenn man zugesteht, dass der Holocaust nie stattgefunden hat. Im Grunde der Holocaust ist wie die französische Revolution. Wie Christentum, wie Auferstehung ist etwas, was aus vielen Einzelheiten besteht, aus einem Ereignis nie stattgefunden hat. In diesem Sinne haben diejenigen recht, die sagen, dass es als ein Ereignis nicht stattgefunden hat. Nun, aber gerade weil Holocaust als ein Ereignis stattgefunden hat, kann man sich zu diesem Ereignis in einer oder anderen Form bekennen. Und diese Form, in der man sich zu diesem Ereignis bekennt, ist ja relevant und nicht die Erinnerung. Das ist ja auch richtig. Am Ende, aber, das können wir als Einzelheiten noch diskutieren, sagt er etwas, was er wiederholt diese Figur des Redners, das sich an alle wendet, als die Figur der Wahrheit. Also derjenige lebt in der Wahrheit, der zwar eine spezifische Botschaft hat, aber eine solche, die sich an alle wendet. Und er sagt, dass diese Möglichkeit ist ja nur dann gegeben, wenn man allen Differenzen indifferent gegenübersteht. Und dann sagt er, zeigt er am Beispiel von Leben von Paulus, dass Paulus immer irritiert war, wenn von ihm gefordert wurde, irgendwelche Riten zu folgen oder irgendwelche Rituale zu vollziehen. Gleichermaßen aber immer irritiert war, wenn von ihm gefordert wurde, das nicht zu tun. Zum Beispiel ihm wurde gesagt, ja, warum bist du hier in die Synagoge gegangen? Ja, das ist doch Unsinn. Das will man nicht tun. Er sagte, ja, warum eigentlich nicht? Die Leute waren ganz nett. Oder der andere sagte, warum isst du zusammen mit verbotenes Essen zusammen mit der Heiden? Ja, also die Leute waren auch nett, ja, konnte ich nicht sagen. Also was auch immer von ihm gefordert wird, im Sinne der kulturellen Differenz, tut er. Widersteht jedem Versuch, dagegen oder dafür zu sein, sondern bleibt treu einer Wahrheit, Auferstehung Christi, die in Bezug auf diese Differenzen indifferent bleibt. Und unterstreicht ständig, dass es macht keinen Unterschied, was alle anderen tun oder lassen, sobald sie sich bekennen, aber auch sobald sie sich nicht bekennen. Also das ist der Unterschied, der ihn interessiert. Alle anderen Unterschiede sind überhaupt nicht. In diesem Sinne, sagt er, ist ja Paul und alle, die ihm folgen, gerettet. Immer schon. Sie retten zwar nicht die Welt, aber sind in der Welt gerettet. Sie leben im Modus der Geretteten, weil sie allen Differenzen dieser Welt ausmacht, Indifferenz. Und das ist die Rettung. Er definiert also die Rettung, er definiert die Subjektivität, die sich als Gerettete, also befreite Subjektivität heißt, als diejenige, die eine solche Position annimmt, die in Bezug auf alle Differenzen indifferent bleibt. Nun, um das abzurunden, könnte ich sagen, es ist eine typische Werbestrategie einer multinationalen Kampagne. Was auch immer in einem Land passiert, was auch immer für Sitten oder Bräuche dort herrschen, ein Vertreter von Coca-Cola interessiert nur einen. Ob die Leute Coca-Cola trinken oder nicht. Und er ist bereit, alles zu akzeptieren, was es zum Trinken von Coca-Cola führt, widersetzt sich auch nicht anderen Bräuchen, wenn es sozusagen Coca-Cola nicht verhindert und so weiter und so fort. Wir haben aber also am Ende des Buches ein im Grunde durch und durch kommerzielles Modell. Und Paulus als sozusagen der Erbe, der erste Werbemensch, der eben nicht Ereignis verkauft. Also er verkauft etwas, was allen Ereignissen und allen Grenzen gegenüber per Definition gleichgültig ist. Der Unterschied ist nur, dass er die Avantgarde verkauft. Also Avantgarde in dem Sinne, dass der normale Vertreter doch irgendetwas vertritt, was letztendlich ein Versprechen gibt. Ja. Das heißt, wenn man diese Coca-Cola trinkt, dann angeblich ist es real thing. Ja. Und man spürt es irgendwie. Nun aber verkauft Paulus etwas, was nie stattgefunden hat, nie existent ist und nie eintritt. Ja, in diesem Sinne ist er eine Avantgarde, aber ist eine Avantgarde sozusagen der Verkäufer. Ja. Er sozusagen verkörpert die Werbe- und Verkäuferstrategie in ihrer absoluten Universität als solche, unabhängig davon, was man konkret verkauft. Das wäre eine mögliche Interpretation. Gut, dann machen wir unsere Unterbrechung und beginnen. Bald beginnen 10 Minuten, weil ich etwas früher aufhören soll.